Deutschlandfunk. Der Tag.
Herzlich willkommen zu dieser Wahlsondersendung quasi, nachdem zweimal gewählt wurde am Wochenende in zwei Ländern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und auch die Wahlen sind so ganz anders abgelaufen. Da fange ich mal an, ja, vielleicht mit einem kleinen akustischen Tupfer, mit dem ersten inoffiziellen Wahlkampf-Hit, um das Ganze mal so geografisch zu verorten. Klar, gewählt wurde nicht auf Ibiza, sondern in Österreich. Aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. In Österreich, da haben die ehemaligen Regierungsparteien ja versucht, genau diesen Ohrwurm aus den Köpfen der WählerInnen zu bekommen. Ibiza-Gate. Wir erinnern uns, der Skandal um den FPÖ-Mann Strache, der sich in einer Villa auf Ibiza da um Kopf und Kragen geredet hat und den Koalitionspartner ÖVP gleich mit in den Abgrund gerissen hat. Ist dieser Denkzettel denn eigentlich angekommen? Und in Afghanistan, da mussten die Kandidaten darauf hoffen, dass sich die Menschen überhaupt an die Wahluhren trauen, weil die Taliban das Land noch immer terrorisieren. Der Tag am 30. September 2019, wie jedes Jahr übrigens der internationale Tag des Podcasts. Ich feiere das hart, Sarah Zerbak hier, hi. Wir fangen mal an mit unseren österreichischen Nachbarn. Da gibt's ja gleich zwei große Comebacks, die beide nicht so wirklich überraschen. Kanzler Kurz ist zurück. Der hat mit seiner ÖVP ganz vorne abgeräumt. Und auch die Grünen sind wieder da. Also zurück im Parlament. Da waren sie ja mal kurz rausgeflogen. Verloren hat, und auch das ist nach der Ibiza-Affäre jetzt keine wirkliche Überraschung, die FPÖ. Hier hören wir mal einen doch ziemlich frustrierten Herbert Kickl, der war bis vor kurzem noch Innenminister.
Ich glaube, das heißt nichts Gutes für Österreich, das heißt nichts Gutes für die Sicherheit. Und ich denke, dass beim einen oder anderen in der ÖVP trotz des hervorragenden Wahlergebnisses möglicherweise auch schon die Köpfe rauchen, wie man dieses Wahlergebnis jetzt zusammenbringt mit dem Anspruch, eigentlich eine Mitte-Rechts-Regierung bilden zu wollen und so weiter zu machen wie 2017. Sebastian Kurz hat in diesem Wahlkampf allen alles versprochen und jetzt werden wir sehen, wie er das einlöst.
Das interessiert mich allerdings auch. Und deshalb schalte ich mich jetzt mal zusammen mit dem Kollegen Thomas Wagner. Der war am Wochenende noch in Vorarlberg unterwegs, im kleinsten Bundesland Österreichs, und hat Wahl und Wahlergebnisse im Blick. Thomas, dass die FPÖ da jetzt ja frustriert ist, enttäuscht ist, kann man schon verstehen, oder? Die haben jetzt die Quittung bekommen für diesen Korruptionsverdacht, die Ibiza-Affäre. Kann man gar nicht anders sagen, oder?
Das kann man gar nicht anders sagen, und es war eigentlich absehbar. Also ich selbst war noch vor der Wahl ein bisschen in den Vorarlberg unterwegs, bin dann in Bregenz rumspaziert, habe mit Leuten gesprochen und selbst erwiesene FPÖ-Wähler, die gesagt haben, ja eigentlich haben wir die das letzte Mal gewählt, haben gesagt, also so geht das gar nicht, diese Geschichte mit der Ibiza-Affäre, vor allem das, was da zutage kam, dass man da gekungelt hat, dass man sozusagen ein bisschen verbal auch den Ausverkauf des Staates betrieben hat, das haben sie den FPÖ-Kandidaten nicht verziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist dieses Ibiza-Video nur die Gipfel, nur sozusagen das letzte Tröpfchen gewesen, dass das Fass übergelaufen hat. Eigentlich hätte ich mir so eine Empörung schon viel früher gewünscht, zum Beispiel damals, als der FPÖ-Innenminister Kickl gesagt hat, ein österreichischer Innenminister, der stehe nicht unter dem Gesetz, sondern drüber. Das war für mich schon ein Skandal genug.
Ausgerechnet aber, von einem Innenminister, ja.
Ja, ja. Aber die Österreicher sind da geduldig gewesen. Aber jetzt war einfach das Maß voll für die FPÖ und entsprechend sind sie auch abgestraft worden.
Ja, ja, Spesenskandal und so. Also wo man sich einfach wirklich auch fragt, kommt da noch mehr? Und was ich mich noch frage, was macht eigentlich Heinz-Christian Strache so? Also der Mann, der sich da mit seinen Aussagen ja selbst ins politische Abseits befördert hat?
Ja, der ist im Zuge dieser Wahl erstmal abgetaucht. Er hatte seine Frau vorgeschickt, die sollte Parlamentsabgeordnete werden. Sie bangt derzeit noch um den Einzug in den österreichischen Nationalrat. Das steht auf Messerscheide, da muss nochmal nachgezählt werden und das sind parteiinterne Dinge, die da geklärt werden müssen. Möglicherweise kommt sie rein. Er selber, da gibt es überhaupt gar keine Stellungnahme. Er steht aber zunehmend unter Beschuss und das ist bemerkenswert, auch von seiner eigenen Partei. Denn da geht es ja nicht nur um das Ibiza-Video, sondern es geht auch um eine handfeste Spesenaffäre. Die Vorwürfe lauten, dass er gefälschte Belege bei seiner Parteizentrale vorgelegt hat. Naja, und da ist man noch an der Abklärung. Es gibt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, aber bemerkenswerterweise hat Norbert Hofer, der Spitzenkandidat der FPÖ, gesagt, ja, also wenn sich das tatsächlich irgendwie bestätigt, dann müssten Maßnahmen ergriffen werden gegen Hans-Christian Strache und unter Maßnahmen meint er natürlich den Parteiausschluss und das wäre in der Tat bemerkenswert.
Aber da geht es noch weiter, da ist quasi noch nichts entschieden. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite noch den Mann, der ja quasi jetzt davon profitiert hat, ne? Der sogenannte Schwiegersohn der Nation, Sebastian Kurz, hat mit seiner ÖVP richtig abgeräumt. Also ist das wirklich so, hat er viel richtig gemacht oder haben die anderen einfach so viel falsch gemacht?
Ich glaube, er, die anderen haben viel falsch gemacht und ihm hat man, weil er eben auch eine medial sehr ansprechende Persönlichkeit ist, er ist noch sehr jung, Jahrgang 68, also ihm hat man das am meisten zugetraut, dass er die Probleme Österreichs
68?
Löst.
Moment, nee, der Mann ist jünger.
86, so rum jetzt.
Genau.
Kleiner Zahlendreher. Ja. Aber im Vergleich zu mir wäre selbst 68. Okay, also auf jeden Fall, der hat natürlich medial eine sehr gute Ausstrahlung. Und ja, er war ja so ein bisschen das Opfer dieser Regierungskrise, die ja eigentlich von der FPÖ, seinem Koalitionspartner, ausgelöst worden ist. Und dann gab es das Misstrauensvotum, wo er dann über die Klinge gesprungen ist. Aber er war ja eigentlich nicht derjenige, der das Ganze sozusagen ausgelöst hat. Und viele seiner Sympathisanten haben gesagt, das war zu Unrecht, wurde er da abgewählt. Und das hat ihm eigentlich mehr Sympathien eingebracht letztendlich, als wenn das so Business for usual weitergegangen wäre. Aber wenn man mal genau guckt, was er gemacht hat, dann muss man das ja schon sehr kritisch sehen. Also er hat ja gegen alle Bedenken vor 2 Jahren diese Koalition mit der FPÖ auf den Weg gebracht, trotz aller Hinweise, dass dort wirklich rechtsextreme Strömungen im Gang sind, dass man da wirklich zum Beispiel auch Bestrebungen erkannt hat, die Medien zu gängeln. Da hat er sich drüber hinweggesetzt und eigentlich ist das der große Kritikpunkt, der aber im Vorfeld dieser Wahl und auch bei dieser Wahl erstaunlicherweise keine Rolle gespielt hat. Ja, Sebastian Kurz ist in seinem medialen Auftreten und dann auch bei einer Mehrheit der Bevölkerung sozusagen der Strahlemann, der Hoffnungsträger. Aber das hat eher mit emotionalen Dingen, glaube ich, zu tun.
Ja, weil mit Inhalten hat er jetzt ja nicht so gepunktet in den letzten Monaten. Da kam er erstaunlich wenig. Ich habe jetzt heute nochmal gelesen, ich glaube, der Spiegel hat es getitelt. Also Sebastian Kurz, der Mann, der die Wähler am wenigsten mit Inhalten genervt hat. Ist das so oder weißt du, wofür der Mann steht?
Ja, das ist ganz genau so. Also er hat eher mal so ein paar Sachen gesagt, was er nicht will. Zum Beispiel so eine Art Mindestlohn. Das ist etwas, wofür die SPÖ eingetreten ist, die österreichischen Sozialdemokraten, die aber ja ziemlich übel abgestraft worden sind. Aber so richtig für was er steht, ja, man weiß, dass er zum Beispiel sehr migrantenkritisch ist. Da hat er auch einen sehr eher FPÖ-Kurs gefahren. Er war ja immer derjenige, der von den Gefahren der Zuwanderung geredet hat. Das war ja schon sehr, sehr, sehr rechts und so. Aber so richtig für was er eigentlich angestanden ist, das wollte er eigentlich auch gar nicht sagen, sondern er hat sich verkauft als Person. Das ging auch zum Teil so weit, dass er manchmal auch seine eigene Partei gar nicht so genannt hat, sondern am liebsten wäre es ihm gewesen, die ÖVP in Kurzpartei umzubenennen. Er war der Strahlemann dieser Partei und er hat versucht, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Auftreten zu punkten und die Inhalte in der Tat hinten anstehen lassen.
Ja, aber da wird es natürlich jetzt drauf ankommen, wenn es an die Koalitionsverhandlungen geht. Also mit wem er sich und für seine ÖVP da vorstellen kann, eine Koalition zu bilden, weil die 38% reichen natürlich nicht fürs alleine Regieren. Wer hat denn da die besten Karten?
Das ist jetzt die große Frage und ich glaube, das wird fast schwieriger, wie diesen guten Wahlsieg da einzufahren für Sebastian Kurz. Also sein großer Vorteil ist, dass er 60 Tage Zeit hat. Das sind ja 2 Monate. Da kann sich natürlich viel tun. Aber eigentlich ist erstaunlich, dass alle Parteien eigentlich erstmal gesagt haben, nee, wollen wir eigentlich nicht. Also die FPÖ unter Norbert Hofer hat gestern Abend schon gesagt, nee, neue Koalition bei diesem Ergebnis wollen wir nicht. Die SPÖ
hat. Weil sie dann zu schwach wären, ne? Also so ein schwacher Koalitionspartner.
Ja, sie hätten auch kein Gewicht und ja, vielleicht sagt sie das jetzt gerade auch mal gut. Man muss ja mal schauen, was sich 2 Monate weiter da tatsächlich tut. Mhm. Aber auf jeden Fall, da gab es eine Absage von Norbert Hofer. Dann bei der SPÖ, da gab es heute Mittag dann die klare Ansage, nee, man wird zwar an Sondierungsgesprächen teilnehmen, aber, und das ist ja wohl auch richtig, bei diesem Verlust sei das ja nicht gerade ein Auftrag des Wählers, sich an der Regierung zu beteiligen, will man also auch nicht. Die Grünen, die sind riesig erstarkt und das ist eigentlich die Option, auf die die meisten Kommentatoren hoffen und setzen, dass es tatsächlich zu einer schwarz-grünen Koalition, möglicherweise noch zu einer Dreierkoalition mit den Neos, also den Liberalen in Österreich, kommen wird. Aber auch bei den Grünen gibt es Signale, die sagen, wir müssen jetzt erstmal diesen Wahlsieg verdauen und feiern. Und wenn man sich das mal inhaltlich anschaut, also ehrlich, da sind so gar nicht so ganz viele Schnittpunkte drin. Also Sebastian Kurz, der große Ökologe, das hat man eigentlich im Wahlkampf nicht erkennen können.
Okay, also die Grünen, die feiern ja natürlich, vor allem weil sie jetzt wieder im Parlament sind, die waren ja vorher 2 Jahre raus. Wovon haben die denn profitiert? Gab es da irgendwie Rückenwind von Greta oder wie erklärst du dir das, dass die auf einmal so erstarkt sind?
Tja, obwohl Greta mit dem Schiffchen eigentlich nach Amerika gefahren ist, gab es aber tatsächlich von ihr auch Rückenwind. Also ich habe das selber in Vorarlberg, in diesem kleinen Bundesland, am Freitag noch miterleben können. Da gab es so eine Abschlusskundgebung bei dieser Fridays for Future Woche und da waren Tausende von Schülerinnen und Schülern, aber auch Ältere auf den Straßen. Man muss schon sagen, diese ökologische Komponente, diese Kraft, diese Durchschlagskraft, das hat auch in Österreich sehr viele Anhänger gefunden und natürlich hat sich das auch politisch niedergeschlagen in diesem guten Ergebnis für die Grünen. Ich glaube, die haben da ganz enorm von dieser Welle profitiert. So ist es, glaube ich, zu erklären.
Ja, hieß ja auch gestern schon am Wahltag Sunday for Future. Gut, schauen wir mal, was die nächsten 2 Monate bringen. Danke dir erstmal für deine Einschätzung, Thomas.
Ja, bitte, gerne.
Vor 18 Jahren kamen die westlichen Staaten zu uns, um den Terrorismus zu bekämpfen. Dabei sollte der Westen bleiben, statt mit den Terroristen Kompromisse auszuhandeln. Denn Terroristen bleiben immer Terroristen.
Hat er vermutlich nicht Unrecht. Ahmad Massoud, einer der Präsidentschaftskandidaten in Afghanistan, war das. Stattdessen aber läuft es im Moment in eine ganz andere Richtung. Die Friedensgespräche, die die USA mit den Taliban geführt haben, die hat Donald Trump ja erstmal abgebrochen vor kurzem. Und seitdem ist die Gewalt in Afghanistan sogar noch weiter eskaliert. Ganz, ganz schwierige Bedingungen für demokratische Wahlen natürlich. Und so ist es auch zu erklären, dass sich zwar 10 Millionen Wählerinnen und Wähler vor den Präsidentschaftswahlen am Wochenende registriert haben, aber dann nur 2 Millionen wählen gegangen sind. Einfach, weil sie Angst hatten, dass sie nicht lebend wieder nach Hause kommen. Mein Kollege Martin Gerner ist seit Jahren immer wieder in Afghanistan unterwegs, war auch vor 2 Wochen erst wieder da. Martin, erzähl doch mal, was hat diese Wahl nun so besonders gemacht und auch so besonders gefährlich?
Also eigentlich war es eine Wahl ohne Wahlkampf, wenn man absieht von den 2 Hauptkandidaten. Der eine der amtierende Präsident, der andere, also Ashraf Ghani, der andere sein Quasi-Premier Abdallah. Und die hatten sowohl Sicherheitsmittel und überhaupt ihre Kampagnenzüge auch abzusichern. Durchaus großes Publikum, das ein oder andere Mal draußen an öffentlichen Plätzen in größeren und mittelgroßen Städten. Das konnten sich aber die restlichen 13 Kandidaten im Grunde nicht leisten. Ein Grund, weshalb sie unter anderem jetzt diese Wahl anfechten, alle 13 nach letzten Meldungen, weil der Staatsapparat Staatsmittel einseitig genutzt hat. Das ist das eine. Das andere sind Hinweise auf Fälschungen, auf Phantomwähler auf den Listen, obwohl digitale Listen diesmal die auftauchen. Das kennen wir, Hinweise von Fälschung in Afghanistan, von Datenmissbrauch. Da muss man aber sehr genau gucken, welches Ausmaß das dieses Mal erreicht hat. Wir haben ja viele Zahlen, haben wir noch nicht klar.
Bis jetzt sind ja tatsächlich auch irgendwie 2 Tage später nur wenige Hintergründe überhaupt bekannt. Die Anschläge, klar, die haben wir gehört, der Taliban, diese geringe Wahlbeteiligung. Gibt es denn da Umfragen, die schon in die eine oder andere Richtung weisen, dass man sich vorstellen kann, wer ist es denn nun geworden?
Nein, es gab im Vorfeld Ankündigungen sozialer Medien, die übrigens extrem virulent im positiven Sinne sind, auch weil viele von denen mehr Transparenz als in früheren Jahren herstellen. Es gibt aber auch natürlich erstmals viele Fake News und Hate Speech im afghanischen Wahlkampf und einige Medien, die versuchen, das zu unterbinden. Und in den sozialen Medien hieß es, dass es sowas wie einige Exit Polls, sprich Wahlergebnisse direkt an den Urnen nach dem Wahlakt geben würde. Ich habe davon bisher noch nicht gelesen. Das kann aber auch ein stillschweigendes Agreement sein zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und offiziellen Behörden. Sowas gab es in der Vergangenheit schon, dass gesagt wurde, zum Beispiel bei der letzten Wahl, bis 12 Uhr geben wir keine Nachrichten über Anschläge an Wahlbüros raus. Und das andere, was sein könnte, ist, dass hier Vorsicht waltet gegenüber möglicher politisch motivierter Gewalt. Alles Zahlenwerk in Afghanistan, einem Land, von dem wir bis heute nicht wissen, wie viele Einwohner es überhaupt hat. Die Probleme mit dem Zählen der Wahllisten und der Wahlberechtigten habe ich eben angesprochen. Also da ist extreme Vorsicht geboten, die auch diesmal in den Städten zumindest auch sicherheitsmäßig funktioniert hat. Was wir bisher ahnen oder wissen, ist, dass die Wahlbeteiligung sich bei 20 bis 25 Prozent Prozent vermutlich einpendeln wird. Und neben der Sicherheit und den Taliban, das hast du eben angesprochen, ist das natürlich ein extremes Misstrauen der Wählerschaft gegenüber den politischen Eliten. Nicht so sehr gegen der Wahl als demokratischem Instrument, aber gegenüber den politischen Eliten, die diesen Staat und Parlamente und andere Funktionsträger immer mehr als Selbstbedienungsladen in den letzten Jahren benutzen. Das ist die Kritik, die immer häufiger auch von Etablierten, auch von Politikwissenschaftlern kommt. Daneben die ökonomische Situation vieler Wähler und größer Bevölkerungsteile, die sich nicht verbessert hat. Grassierende Arbeitslosigkeit, damit verbundene Hoffnungslosigkeit. Ich habe Menschen aus dem gestandenen Mittelbau, Mittelschicht getroffen, die vor 3 Jahren noch ganz optimistisch waren und jetzt raus wollen aus dem Land. Es sind Versprechen wie von Präsident Ghani, dass er allen Afghanen binnen 2-3 Jahren Strom liefert, der nicht ständig über den Tag ausfällt. Das sind alles unerfüllt gebliebene Versprechen. Dazu eine grassierende Korruption. Auch eine, das muss man sagen, nach afghanischen Maßstäben nicht funktionierende Regierung der nationalen Einheit. Vielleicht ganz besonders, also das ist vielleicht uns nicht ganz gewahr geworden. Wir haben seit in den letzten 5 Jahren erstmals eine Art große Koalition in Afghanistan und die hat sich die letzten Jahre über paralysiert. Präsident Ghani hat im Grunde Parallelstrukturen immer wieder aufgebaut und zusätzlich mit denen er seinen Quasi-Premier Abdallah vom anderen ethnischen Lager kontrolliert hat. Das ist wiederum auf der anderen Seite nicht gut angekommen. Und so hat es da ein ständiges Hickhack des den anderen Blockieren gegeben, dessen die Afghanen zum Teil müde sind.
Und trotzdem, wenn wir dann im Oktober wissen, wer es geworden ist, stehen ja wahrscheinlich einer von beiden wieder ganz vorne. Also einmal Ghani und einmal Abdallah. Welche verschiedenen Programme vertreten denn die zwei? So jetzt über das hinausgehen, was du vielleicht gerade schon so beschrieben hast.
Die Programme sind relativ einfach, wenn man sie auf den Kern reduziert. Das eine ist Sicherheit und Frieden zu bringen. Das andere ist das Land finanziell am Laufen und Funktionieren zu halten, wenn man das mal so salopp sagen kann. Mhm. Beide treten ein für eine militärische wie finanzielle Bindung, man könnte auch sagen Abhängigkeit an den Westen. Nicht um jeden Preis allerdings. Wir haben natürlich gemerkt im Zuge dieser Abzugsgespräche zwischen Taliban und USA, dass die afghanische Regierung da nicht mit am Tisch saß. Oder absolut unausreichend.
Das wollten die Taliban ja nicht.
Und das ist eben die große Frage. Es wird also dauern, bis vermutlich, das ist die Tendenz, die Vermutungen der Experten, dass es eine Stichwahl gibt, das wird bis Ende November dauern. Und dann wird man sehen, inwiefern eine afghanische Regierung es schafft, sich aktiver an diesen Verhandlungstisch mit einzubringen. Und vor allen Dingen sind die USA natürlich gefordert. Da muss klarer jetzt werden, wie man die afghanische Regierung und damit auch die afghanische Bevölkerung mitnimmt.
Okay, Martin, lass mich da mal nachfragen. Also im Moment liegen die ja auf Eis. Also du rechnest schon damit, dass die Friedensverhandlungen dann zwischen USA und Taliban, dass die nochmal sozusagen neu reloaded werden und ins Leben gerufen werden, dann mit afghanischer Beteiligung. Bist du da ganz optimistisch?
Es gibt, sagen alle beteiligten Parteien an diesen Gesprächen, es gibt keine Alternative. Die Frage ist, wie schnell kann das wieder greifen und unter welcher Konstellation? Die Taliban haben in den letzten Monaten, nicht erst in den letzten Wochen, aber auch ganz bewusst, nicht nur amerikanische Diplomaten getroffen, sondern auch russische Diplomaten, chinesische Diplomaten, iranische Diplomaten. Und damit wird auch das Konzert derer, und das ist das, was Präsident Trump und seine Regierung mit bedenken muss, je mehr von diesen Unberechenbarkeiten kommt, die wir zuletzt erlebt haben, wo es eigentlich ja hieß, das Ganze ist weitgehend unterschriftsreif und dann ist auf einmal die ganze Arbeit geplatzt, je mehr es solche Wolten gibt, desto mehr bereitet man aus afghanischer Sicht auch den Boden für andere Mächte, was wiederum in der Geschichte Afghanistans nicht ganz neu wäre, aber dem Westen einiges Kopfzerbrechen bereiten könnte.
Ja klar, ganze Frage um dieses Machtvakuum, was natürlich entsteht und wie das gefüllt werden kann. Da würde mich noch interessieren, Martin, wie gesagt, du kommst gerade von vor Ort, du bist oft da. Was denkt denn die afghanische Bevölkerung darüber?
Es gibt einen Trend eines sich verstärkenden Anti-Amerikanismus unter den Menschen einerseits, dadurch, dass man lange dachte, Amerika würde die Afghanen offen und transparent Verteidigungen, aber auch mit an den Verhandlungstisch nehmen. Das ist so jetzt faktisch nicht der Fall gewesen. Zugleich fragt man sich, wer wird die afghanischen Sicherheitskräfte langfristig finanzieren? Wenn es einen Teilabzug oder ganzen Abzug gibt, Washingtons, dann ist auch die Frage, werden die gewillt sein, die etwa 5 Milliarden plus minus Dollar aufzubringen, um die afghanischen Sicherheitskräfte, die überhaupt das Überleben dieses Landes garantieren, mittel- bis langfristig zu finanzieren. Afghanische Experten, auch ehemalige Regierungsmitglieder, sagen, das muss nicht so sein. Wir haben eben auch Alternativen. Aber da ist, das ist dann schon eine sehr strategische, geopolitische Frage, ob Amerika sich langfristig und in welcher Rolle da vorstellt. Die Afghanen wollen vor allen Dingen Sicherheit und Frieden, aber nicht um jeden Preis. Und da ist die große Frage, sind die Taliban verändert? Haben die gelernt? Sind die bereit, Menschenrechte zuzulassen? Und da wiederum wartet man auf klare Antworten. Das wird möglicherweise ausgetragen in dem, was als Interimsregierung kursiert in den Medien seit Monaten. Wann aber die stehen könnte und wie sich eine neu gewählte afghanische Regierung jetzt, die entsteht, dazu verhält, das ist total unklar zu sagen und da kann man eigentlich nur im Kaffeesatz fischen.
Puh, noch ganz schön viele Unsicherheiten. Trotzdem gut, da jemanden zu haben, der immer mal wieder auch vor Ort einfach seine Fühler ausstreckt und das einschätzt. Dank dir, Martin.
Ich danke auch.
Zwei Länder nach den Wahlen, wo es noch viele Fragezeichen gibt. Aber mit den Einschätzungen der beiden Kollegen sollten wir ja hoffentlich über die nächsten Wochen kommen. Also um ein bisschen besser zu verstehen, worum es da eigentlich im Kern gerade geht. Aktuell ist also hintergründig eingeordnet. So haben wir es ja ganz gern hier bei der Tag. Und Feedback haben wir auch immer gern. Also her damit an dertag@deutschlandfunk.de. Bitte danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.